Hi, ich bin Vic.
Und ich bin Toni.
Und gemeinsam fragen wir Deutschland:
Was wählst du eigentlich? Moin ihr Lieben, hier ist Toni. Heute gibt es für euch unsere zweite Bonusfolge zu unserer Themenfolge Umwelt und Klimawandel. Und zwar Vics Interview mit Anna-Veronika Wendland. Ich hoffe, ihr lernt genauso viel, wie ich es getan habe und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, liebe Anna-Veronika. Bevor wir hier anfangen, würde ich mich sehr freuen, wenn du dich doch einmal vorstellst.
Ja, mein Name ist Anna-Veronika Wendland. Ich bin Osteuropa- und Technikhistorikerin. Das heißt, ich befasse mich in meiner wissenschaftlichen Arbeit mit den Beziehungen von Menschen zu Technik und mit der Technik in unserer Gesellschaft. Und ich habe mich ganz besonders mit der Kerntechnik befasst, das heißt mit Kernkraftwerken, Atommüllentsorgung und den Debatten drumherum, aber eben auch wirklich mit der Technik als solcher, also mit der Art und Weise, wie Menschen diese Technik erleben, mit ihr arbeiten, sie sicher zu machen versuchen und welche Erfolge und Misserfolge sie dabei im Laufe der Geschichte erlitten haben.
Und wie bist du dazu gekommen? War das für dich schon immer ein großes Interesse?
Ja, das hat für mich schon einen biografischen Hintergrund. Ich bin sehr stark geprägt, so die Generation Tschernobyl. Also ich war Studentin Abiturientin, gerade fertig, erstes Semester angepeilt. Da passierte Tschernobyl, der große Atomunfall. Und das hat mich sehr stark geprägt. Das hat mich auch dazu gebracht, mich mit Osteuropa zu machen. Hat meine Arbeit nie so richtig losgelassen. Es hat aber sehr, sehr lang gedauert, bis ich dann im Laufe meiner Karriere das wirklich zum beruflichen Thema gemacht habe, nämlich zum Thema eines großen Forschungsprojekts. Das heißt Kerntechnische Moderne. Das ist meine Habilitationsschrift, die ich jetzt gerade eingereicht habe. Und da geht es tatsächlich um die Erfahrung der Moderne durch die Konfrontation mit dieser Atomkraft. Und da dekliniere ich das runter, so von ganz großen Fragen, wie zum Beispiel, wie hat die Kernenergie eigentlich Menschen sozial mobilisiert, also in Bewegung gebracht, zum Migrieren gebracht, wie hat sie Gesellschaften modernisiert? Das ist vor allen Dingen in Osteuropa unheimlich interessant, weil da teilweise die Kernenergie wie so ein Raumschiff in so völlig fast schon noch vormodernen Landschaften gelandet ist. Und das habe ich da untersucht und dort gab es auch sehr interessante Dinge wie zum Beispiel Atomstädte, also so Werkstätte, wie wir nur von Wolfsburg oder so von VW oder so kennen oder von Leverkusen, gibt es halt in Osteuropa auch für Kernkraftwerke. Und das sind so ganz spezifische Formen von modernen Städten. Viele kennen eine Stadt, nämlich Pripyat. Das ist die Werkstatt von Tschernobyl gewesen, die dann evakuiert werden musste. Und in so einer Stadt habe ich sehr, sehr lange gelebt und dort geforscht und eben auch in dem Kernkraftwerk geforscht, mitgelebt. Und dort habe ich halt diese nukleare Arbeit beobachtet. Und dasselbe habe ich dann halt sehr lange Zeit auch nochmal in deutschen Anlagen gemacht. Das heißt, ich habe auch die deutschen Atomdörfer in Grafenrheinfeld und in Grohnde sehr, sehr gut kennengelernt. Und das war sozusagen die Beobachtungs- oder die Datengrundlage für meine Arbeit. Daraus habe ich dann halt eine sehr, sehr kompliziertes, teilweise eben großes Buch gemacht über die Art und Weise, wie Menschen mit dieser Kerntechnik umgehen. Und das geht eben, wie gesagt, von den sozialen Prozessen bis runter zu der Art und Weise, wie Menschen die Reaktorsicherheit sozusagen produzieren, ja, indem sie mit den Systemen arbeiten, sie verbessern, indem sie sich selbst als sogenannten Human Factor ins Visier nehmen und im Grunde Prozeduren erdenken, um Menschen in ihrem Verhältnis zu diesen Maschinen auch wieder abzusichern. Und das ist alles sehr, sehr, sehr interessant. Und das war mein Forschungsgegenstand.
Wie spannend. Ich muss persönlich sagen, meine erste Erinnerung an einen Zugang zu Atomenergie war als Kind der 90er der kleine Sonnenaufkleber mit Atomkraft, nein, danke, der uns auch irgendwo schon zum Thema bringt, denn gefühlt noch bevor der Klimawandel zu dem Thema wurde, der es heute ist, war für viele Umweltaktivisten und Klimakämpfer Atomkraft das große Thema. Was hat Atomkraft denn mit Klimawandel so direkt zu tun?
Ja, erstmal war die Atomsonne und das Atomkraft, nein, danke, auch sehr wichtig in meinem Leben. Ich war nämlich sehr lange als junge Frau, als Studentin war ich Atomgegnerin und zwar auch sehr aktiv und recht militant. Und damals im Rheinland, ich wohne damals in Köln, ne, haben wir uns halt das AKW Mülheim-Kärlich vorgenommen. Das auch, wie wir meinten, wir haben das erfolgreich abgeschaltet. Das heißt, da habe ich schon reichhaltige Erfahrungen in dieser Bewegung auch gesammelt. Das war aber tatsächlich, bevor ich mich als Wissenschaftlerin damit richtig auseinandergesetzt habe. Und ja, was hat das mit dem Klimawandel zu tun? Das hat vor allen Dingen eine Sache damit zu tun. Der Klimawandel macht jetzt praktisch alle möglichen Diskussionen neu auf, die man eigentlich schon als so case closed oder so als beendet betrachtet hat oder als Drops gelutscht betrachtet hatte. Und eine von diesen Diskussionen ist halt der Umgang mit der Kernenergie, ne? Weil letzten Endes, wenn man jetzt ganz klar auf wissenschaftliche Befunde hört, zum Beispiel auf das, was im Weltklimarat so in den Szenarien zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels gesagt wird, dann spielt da halt Kernenergie in den Industriestaaten immer eine Rolle. Ne? Also sowohl in diesen Szenarien spielt sie eine Rolle, als auch wenn da zum Beispiel der Weltklimarat die Klimawirksamkeit verschiedener Formen von Stromerzeugung vergleicht. Auch da schneidet die Kernenergie halt ungeheuer gut ab, nämlich so gut wie Windkraft. Und das platziert sie natürlich dann in dieser Diskussion, wie kriegen wir das hin, Industriestaaten auf Net Zero, also auf CO2-Neutralität zu bekommen. Plötzlich springt die Kernenergie, die man sozusagen durch die Vordertür rausgetrieben hat, mit dem Atomausstieg, springt die zur Hintertür oder zum Fenster wieder rein in die Diskussion. Und in Deutschland, das ist eine extrem kontroverse, extrem hart, auch unheimlich emotional geführte Atomdebatte hinter sich hat, die dann mit dem Atomausstieg sozusagen vollendet wurde, da erzeugt dieses Thema genau wieder diese Reflexe. Das ist teilweise ganz großes Kino, was da abläuft, wenn jemand in den Raum kommt und sagt, ich bin aber für die Nutzung der Kernenergie. Da geht in Deutschland teilweise wirklich was ab. Das habe ich schon selber auch wirklich persönlich so erlebt. Man erntet da auch im Freundeskreis, gerade in meiner Generation, ne, also ich bin Boomer, Ende der 60er Jahre geboren, und da erntet man teilweise ganz erstaunliche Reaktionen, auch was die Emotionalität angeht. Ne. Und das unterscheidet uns sehr von anderen Ländern. Also in anderen Ländern geht man viel pragmatischer mit dem Thema um und legt einfach alle Instrumente auf den Tisch, die wir haben, jetzt um möglichst viel CO2 einzusparen. Und dann sieht man, da hat man die Kernenergie, man hat laufende Anlagen und dann hat man die und nutzt die. Ja? Also man kommt nicht auf die Idee, ausgerechnet diese Anlage jetzt abzuschalten. Ne? Und das ist der große Unterschied. Wenn ich mir Industriestaaten anschaue, die Kernenergie nutzen, dann ist wirklich Deutschland das einzige Land, was jetzt selbst unter dem Druck dieses Klimanotstands immer noch sich mit Händen und Füßen weigert, diese Kernenergie nochmal neu zu diskutieren. Und das ist schon sehr, sehr spezifisch für meine Begriffe.
Was meinst du, woran das liegt?
Erstens mal an dieser Erfahrung dieser extrem kontrovers geführten Atomdiskussion in der Vergangenheit. Und das liegt zweitens daran, dass ganz viele Leute, die heute schon in Entscheiderpositionen sitzen, mit dieser Atomkontroverse ihre eigene Biografie verbinden. Also bei den Grünen gibt es kaum jemanden in exponierten Positionen, die nicht ihre Biografie mit dem Anti-Atom-Programm eigentlich verbinden. Und das in der Generation so Jürgen Trittin oder Rebecca Harms oder solche Leute, die älteren Grünen, ist das unverbrüchlicher Teil sozusagen des eigenen überhaupt politisch Werdens. Die sind politisiert worden auf diesen Anti-Atom-Demonstrationen. Ja, ich ja übrigens auch. Meine erste politische Aktivität waren de facto Anti-AKW-Demonstrationen und Raketendepots blockieren. Das heißt, wir haben eine ganze Generation, die davon geprägt worden ist. Und wir haben außerdem eine riesige Generation, die in der Zeit der Atomkritik so allmählich in die Medienwelt reingewachsen ist. Also die heute in den Medien aktiven Menschen, die da als Journalisten oder andere Berichterstatter über Atomkraft schreiben oder berichten, sind fast alle damit groß geworden, dass wir da unten, wir müssen den Atomstaat kritisieren. Ja, diese übermächtige Struktur aus CDU und Kohl und Atomindustrie, da hingen damals alle großen Konzerne drin, alle großen Stromkonzerne, ne? Die gesamte Metall- und Elektroindustrie hing da mit drin in diesem Atomkomplex. So, und da war sozusagen die Grundhaltung des Berichterstattens natürlich notwendigerweise kritisch. Ne? Man musste sich mit diesem übermächtigen Gebilde irgendwie auseinandersetzen. Und in der Frühzeit der deutschen Atomindustrie gab es auch jede Menge Gründe, sie zu kritisieren. Nicht zuletzt diesen völlig ohne Öffentlichkeitsberücksichtigung und Beteiligung zustande gekommenen Prozess. Wie findet man ein Atommüllendlager in Gorleben? Ne? Also da hat man ja praktisch so nach der Maßgabe, was ist am weitesten weg? Wo ist es am strukturschwächsten? Wo ist am wenigsten Widerstand zu erwarten? Aha, da an der DDR-Grenze, ne, da hat man sich dann diesen Endlagerstandort ausgesucht und dann da einen riesigen lokalen Widerstand getriggert, den man nicht erwartet hatte, ne? An den sich dann links mobilisierte Studenten und Politgruppen dann aus den Metropolen dann so anhängten. Und das sind alles Erfahrungen, die unheimlich prägend sind. Und wenn dann jemand hingeht oder Leute hingehen und sagen, lasst uns das jetzt von einer völlig anderen Perspektive nochmal neu aufrollen, nämlich nicht von der ganzen Perspektive, was für Altlasten schleppen wir jetzt historisch, aber auch technisch mit uns rum, nämlich den Atommüll, den haben wir ja, sondern nochmal völlig radikal neu gedacht unter der Maßgabe, was müssen wir tun, wenn wir im Klimanotstand sind? Und wir sind inzwischen so weit, dass wir diese Frage stellen müssen, denn wir haben ein Verfassungsgerichtsurteil, was uns klipp und klar auf den Tisch legt, dass wir vor 2030 enorm viel CO2 einsparen müssen. Und ich persönlich, und ich habe mich nur wirklich sehr intensiv sowohl mit unserer Energiewirtschaft als auch mit der Kernenergie, als auch mit dieser Klimafrage befasst, als auch mit den erneuerbaren Energien, die ja als Alternative dazu gesehen werden. Ich prognostiziere, wir schaffen das nicht mittelfristig ohne die Kernenergienutzung. Das heißt, umgekehrt, wenn wir jetzt diese letzten Kernkraftwerke aus unserem System rausschmeißen, hat das automatisch zur Folge, dass deren Leistung, die nämlich gesichert ist, also sprich, die ist zuverlässig und planbar, die wird dann halt von fossilen Erzeugern übernommen. Ne? Weil wir haben zwar sehr viel erneuerbare Energien in unserem Netz, aber leider sind das fast alles Formen von erneuerbarer Energie, die nicht planbar sind, die wetterabhängig sind, nämlich Wind und Solar. Und das ist die ganz besondere Struktur unseres erneuerbare Energiensystems. Andere Länder haben es wesentlich einfacher, weil die sehr große Wasserkraftanteile haben und entsprechend erneuerbare Bandenergie im Netz haben. Aber wir haben das nicht. Wir sind dann auf Speicher angewiesen, die wir aber nicht haben. Was bedeutet, dass wenn wir die Atomkraftwerke rausschmeißen, zwangsläufig Kohle und Gas ihre Funktion erstmal übernehmen müssen. Und das ist genau der Grund, warum wir mit dem Kohleausstieg so irrsinnig lange brauchen. Das habe ich kritisiert und gesagt, Leute, lasst uns überlegen, ob das wirklich der Königsweg ist. Ich prophezeie, dass die Forderung der Grünen, jetzt bis 2030 aus der Kohle rauszugehen, ohne Beibehaltung der Kernenergie überhaupt nicht machbar ist. Also da fehlt schlicht der Strom aus CO2-armen Quellen. Das ist die Lage einfach.
Riesenthema. Du hast jetzt ganz viele verschiedene Arten der Energiegewinnung angesprochen. Und das große Thema ist ja erneuerbare Energien, Energiewende, erneuerbare Energiengesetz, kurz EEG. Wenn du ein Ranking aufstellen dürftest, darfst und sagst, mit diesen Energien von Platz 1 bis Platz 5 oder 6 oder 7 kommen wir 2030 am effizientesten ans Ziel. Würde ich jetzt mal raten, steht an Platz 1 tatsächlich die Atomenergie?
Ja, ich würde was, wenn ich jetzt sage, was für eine Strategie wir machen sollen, würde ich sogar umgekehrt sagen, da steht an Platz 1 steht natürlich der erneuerbare Energienausbau, weil das ist das, was wirklich gemacht werden muss. Ne? Darüber besteht eigentlich Konsens bei allen, die sagen, wie werden wir die Kohle los? Ne? Und wo ich abweiche, ist der Punkt 2. Ich sage als Punkt 2, ist auf jeden Fall zu setzen, wir müssen die Kernkraftwerke, die wir haben, noch am Netz lassen. Und wir müssen, wenn wir in 10 Jahren ungefähr sehen, das reicht nicht, auch erwägen, neue zu bauen. Das ist natürlich rotes Tuch für ganz viele. Aber mit dieser Kombination, ne, also wir müssen uns einfach in Europa mal umgucken. Also wenn wir uns Länder anschauen, die das so machen, die einfach sagen, wir bauen Erneuerbare auf dem Kernenergiesockel auf, den wir nun mal haben, denn der besteht bereits, ne? Jetzt mal ganz abgesehen von dieser Neubaufrage, das ist eine extra Frage, dann sind diese Länder sämtlich weiter bei der Dekarbonisierung als wir. Also wenn ich so ein Land wie Schweden angucke oder vor allen Dingen Frankreich natürlich, was uns regelmäßig bei allen, also jeden verdammten Tag, kann man sagen, schlägt uns Frankreich bei der Stromproduktion in der CO2-Bilanz. Also die ist nur ein Bruchteil der Deutschen. Und das im Jahr 20 der Energiewende. Das ist schon ganz schön peinlich für Deutschland. In den USA nach Trump wird das ähnlich gehandhabt. Da gilt inzwischen auch die Devise All Hands on Deck. Also alles, was wir irgendwie mobilisieren können, was CO2-frei ist, das wird auch genommen. Das heißt, wir bauen Windkraft zu, wir setzen Photovoltaik auf jedes Dach und wir nutzen unsere Kernkraftwerke. Zur Not bauen wir auch neue. Und das ist einfach diese Art pragmatistischer Klimaschutz, der fehlt den Deutschen leider völlig. Die einen sich, jetzt so wie die CDU und Laschet, ne, die im Grunde jahrzehntelang sich nicht besonders bewegt haben und sich im Grunde erst von Fukushima haben diesen Atomausstieg treiben lassen, den hatten die nicht so richtig auf der Rechnung. Die wollten eigentlich so richtig nichts ändern oder nur sehr, sehr sukzessive Dinge ändern. So ganz allmählich irgendwann mal dann erneuerbare Energien und so weiter. Denen hat natürlich sowohl Fukushima den Plan durcheinander gebracht mit dieser abrupten Kehrtwende der Kanzlerin, der aber auch alle dann sofort hinterhergelaufen sind, als auch dieser neue Trend, dieses plötzliche Aufbrechen dieser Klimafrage, auch als Frage des Straßenprotests und als Frage der Jugend an die Eltern, ja. Das hat die so überrascht, dass sie dann auf diesen Atomausstieg obendrauf dann noch den Versuch des Kohleausstiegs gesetzt haben. Und das hat dann unser Land wirklich in große Schwierigkeiten gebracht. Weil das Ziel der Energiewende, so wie ursprünglich konzipiert, war tatsächlich sehr stark fokussiert auf einen Atomausstieg. Zu Zeiten, wo die Energiewende konzipiert wurde, hat man das Klima noch nicht so richtig im Fokus gehabt. Da ging es wirklich erstmal um das Loswerden der Kernenergie. Und das ist halt genau das, was uns jetzt in dieser Klimaproblematik auf die Füße fällt. Weil jetzt wissen wir halt, aus der Kohle müssen wir auf jeden Fall raus. Aber den Schritt in die Kernenergie zurück, das kriegen wir jetzt nicht mehr hin, denn da haben wir uns verrannt. Und das macht unsere deutsche Situation so komplex. Jetzt gehen eben die Befürworter der erneuerbaren Energien und die Grünen und Fridays for Future geht jetzt hin und behauptet, das sei eine Scheindebatte mit der Kernenergie, die könne das Klima nicht retten. Man müsse nach vorne schauen und die ganze Energie halt in die Erneuerbaren stecken. Und dazu sage ich halt als Technikhistorikerin, die halt Technik in Gesellschaft untersucht, dass leider dann in dieser Diskussion viel mehr auf die wirklich harten materiellen Fakten der Erneuerbaren dann geachtet werden müsste. Und da sieht man halt, dass sozusagen die Materialität und die Physik der Erneuerbaren, also das reine, was macht so eine Anlage aus, was kann sie leisten, wie viel Material und Rohstoffe muss man mobilisieren, um sie zu bauen und zu betreiben, was kriegen wir hinterher am Ende dafür? Ne? All das zeigt uns, dass wir bis 2030 allein mit einem Zubau von Erneuerbaren diese CO2-Reduktionsziele nicht schaffen werden, weil die Erneuerbaren halt, das sind im Grunde, sagen wir mal so ganz salopp, das sind Niedrigenergieerntemaschinen. Ja? Also es sind Maschinen, die ernten relativ niedrigenergetische Flüsse aus der Umgebung, aus der Luft eben oder aus der Sonneneinstrahlung. Und das kann man machen, wenn man das unheimlich extensiv aufstellt. Ne? Also sprich, wenn man möglichst große Flächen belegt mit solchen Erntemaschinen, dann kann man auch ziemlich große Ernten einfahren. Das Problem ist, dass man auf sehr viele Widerstände trifft und einfach sehr, sehr viel Material mobilisieren muss, um diese Flächen zu belegen. Und deswegen dauert das auch so lange. Ne? Also die berühmten NIMBYs, ne? Also Leute, die not in my backyard, die überhaupt nichts wollen, also weder Atomkraftwerk noch Windkraft noch Wasserkraftwerk in ihrer Nähe, das ist leider sehr oft so der Hauptgrund, warum so Ausbauziele nicht erreicht werden. Und in dieser Situation habe ich eben gesagt, es ist völlig töricht, die Braunkohlekraftwerke weiterlaufen zu lassen und jetzt in den nächsten, ja inzwischen nur noch 500 Tagen, 6 Atomkraftwerke vom Netz zu nehmen, die gesamte nordrhein-westfälische Braunkohle auf einen Schlag erledigen könnten. Ja, also man könnte ganz Nordrhein-Westfalens Braunkohle durch 6 Kernkraftwerke ersetzen, die dieselbe CO2-Bilanz haben wie eine Windkraftanlage. Ja, und da sollte man sich schon mal doch mal überlegen, ob man, wenn man so viel vom Klimanotstand redet, in diesem Falle nicht tatsächlich unter einer Klimanotstandsverordnung das Atomgesetz, was den Abgang dieser Kernkraftwerke regelt, halt nochmal ändert und sagt, Leute, nee, wir brauchen die jetzt einfach unter Notstandsbedingungen, diese Anlagen. Und später, wenn wir dann klar sehen, ob wir ungefähr um 2030 rum die Speichertechnologie so weit haben, dass die Wind- und Solaranlagen dann halt über Stromspeicher de facto zu zuverlässigen Energiewandlern werden können, ja, dann können wir immer noch gemütlich sagen, jetzt steigen wir aus der Atomkraft aus. Im Grunde, um das in einem Satz zu sagen, Deutschland hat das ganze Pferd falschrum aufgezäumt. Hätte zuerst aus der Kohle aussteigen müssen und dann aus der Kernenergie, und sie haben es genau umgekehrt gemacht. Sie steigen unheimlich straight und mit einem sehr straffen Zeitplan aus der Kernenergie aus und mit einem ungeheuer langwierigen Zeitplan aus der Kohle. Und was dann halt passiert, das können wir heute auch aktuell an den Gaspreisen sehen, die nämlich in die Höhe schnellen. Was dann passiert ist, dass das Erdgas und Gazprom und Putin dann als lachende Dritte aus dieser Geschichte hervorgehen. Und dann, wenn es nämlich weder Kohle noch Kernenergie gibt, um die Lücken der volatil einspeisenden Erneuerbaren zu backuppen, dann bleibt halt nur das Gas übrig. Und das ist genau das, was jetzt passiert. Also Städte, die nicht in ein paar Jahren im Dunkeln und im Kalten sitzen wollen, weil die jetzt noch Wärmelieferverträge und Braunkohlekraft haben, die bauen jetzt Gaskraftwerke. Zum Beispiel in meiner Heimatstadt Leipzig, der ich, also seit 20 Jahren wohne ich in Leipzig, und da wird jetzt in Konnewitz, also das kennt jeder, der Szene-Stadtteil, wo immer die Krawalle sind, da wird jetzt ein großes neues Gaskraftwerk gebaut mit Wärmespeicher. Warum? Weil Leipzig aus seinem Vertrag mit dem Kohlekraftwerk Lippendorf raus will und damit rechnet, dass es in den nächsten 5 Jahren abgeschaltet wird. Ne? Und Leipzig verlässt sich halt nicht auf Windkraft oder auf Solar, ne? Sondern die sagen, bei uns stehen hinterher 500.000 Bürger da, die aber immer noch Wärme in ihren Wohnungen haben wollen. Und wir haben einen großen Teil, der mit Fernwärme versorgt wird. Und wir müssen diese Leute irgendwie zufriedenstellen. Und das werden wir nicht mit Hoffnungen auf Solardächer und Windkraftanlagen. Und das ist genau das, was passiert derzeit. Auch in vielen anderen Städten, ne, auch an Atomkraftwerksstandorten werden jetzt noch Gaskraftwerke gebaut. Das sind natürlich jetzt aus Sicht einer Klimaschutzpolitik sind es verheerende Entwicklungen. Ne? Denn Gaskraft ist überhaupt nicht sauber. Die hat, wenn sie im Lastwechsel eingesetzt wird, und das ist dann sehr oft der Fall halt, wenn sie die Erneuerbaren backuppen wollen, dann hat die eine CO2-Bilanz, die schon nah an ein Steinkohlekraftwerk ranreicht. Also dann haben wir spezifische Emissionen solcher Kraftwerke, die uns im Grunde wieder genau in die Falle reintreiben, aus der wir eigentlich heraus wollten. Und das ist mein großer Kritikpunkt, ja.
Ich bin sprachlos. Also gerade was die ganze Geschichte mit Gas angeht, also das weiß ja jedes Kind, dass das einfach nicht nachhaltig ist. Und auch eben spannend zu hören, dass auch von dir nochmal eben bestätigt zu hören, dass erneuerbare Energien vorerst nicht alleine laufen können. Und genau auf erneuerbare Energien möchte ich, soweit es in Ordnung für dich ist, ich weiß, Atom ist viel mehr deine Expertise, auch nochmal eingehen und habe da ein, zwei Fragen an dich. Und zwar zuallererst zum Erneuerbare Energiengesetz beziehungsweise zu dieser EEG-Umlage, also der Umlage des Erneuerbaren Energiegesetzes, denn wir gucken natürlich ganz stark in die Wahlprogramme, und während Atomkraft nur in 4 von 6 der Wahlprogramme der großen Parteien, also wir haben uns ja hier nur auf die im Bundestag vertretenen großen Parteien spezialisiert, vorkommt und eigentlich auch oft nur mit dem Satz Ausstieg aus Atomenergie wird beendet, ist bald beendet, soll beendet werden. Sind sich alle Parteiprogramme einig, dass die EEG-Umlagen abgeschafft oder gesenkt werden müssen? Weißt du, was dieses Erneuerbare Energiengesetz ist? Und wenn ja, kannst du es uns erklären?
Ja, das EEG, die EEG-Umlage ist im Grunde eine von den Stromkunden finanzierte Gebühr, kann man sagen, auf die Kilowattstunde, die man verbraucht, mit der letzten Endes Einspeisevergütungen finanziert werden. Einspeisevergütungen, das sind garantierte Einspeisepreise für erneuerbare Energien. Und die hat man im Jahr 2000 eben beschlossen, weil man wusste, anders kann man die erneuerbaren Energien, die ja zu der Zeit so ganz am Anfang ihrer Karriere standen, nicht in den Markt reinkriegen, ne? Weil damals halt Kohle und Atomstrom extrem billig produzierten, beziehungsweise das tun die auch heute noch. Aber nur so bekam man halt das hin, dass man überhaupt Investoren oder Leute, die Windparks bauen wollen oder die sich Solarpaneele aufs Dach tun wollen, dass man die dazu animiert, überhaupt einzuspeisen. Man musste ihnen irgendeinen Anreiz geben. Ne? Und das war diese Einspeisevergütung, das heißt im Grunde ein garantierter Abnahmepreis. Und den wollte man dann halt letzten Endes mit diesen Gebühren finanzieren. Und Das funktionierte dann eben so lange gut, wie die Strompreise an der Börse auch entsprechend waren, sodass es da keine große Differenz gab zwischen Marktpreisen und diesen Einspeisegarantien. Problematisch wird es immer dann, wenn diese Preise dann auseinandergehen. Das heißt, wenn zum Beispiel der Strom so extrem billig wird durch Überproduktion, wenn zum Beispiel windstarke Tage sind, dass dann natürlich eigentlich der Strom so spottbillig wird, dass er diesen einspeisevergüteten Preis eigentlich gar nicht mehr wert ist, aber der muss trotzdem gezahlt werden, ne? Und diese Differenz zwischen dem, was der Strom eigentlich noch wert ist und was aber als Preis vereinbart ist, den zahlen dann halt diese EEG-Umlagezahler und deswegen steigt diese EEG-Umlage auch ständig, stieg in der Vergangenheit ständig. Erstens, weil natürlich mehr erneuerbare Energien dazugebaut wurden, aber einfach auch, weil das der Effekt war, ne, des Zubaus von erneuerbaren Energien, dass eigentlich der Börsenstrompreis an solchen sonnen- und windreichen Tagen dann sehr oft sehr, sehr niedrig ist. Das ist im Grunde, also da gibt es auch Kritiker, die sagen, im Grunde ist da ein Instrument, was man eigentlich nur für den Anschub einer neuen Technologie braucht, dann im Grunde so weit immer weiter verlängert worden, dass es dann diese negativen Effekte hatte. Und also Fachleute, die sich wirklich auskennen und die sagen, wir müssen ja nicht irgendwelche Technologien als Selbstzweck finanzieren, sondern wir müssen ein Klimaziel erreichen. Die sagen, das geht viel besser, wenn man den CO2-Ausstoß bepreist. Ne? Also wenn man einfach sagt, die Tonne CO2 kostet, derzeit kostet sie 50 Euro. Das heißt, es gibt jetzt schon einen CO2-Preis. Aber realistisch eingeschätzt, um wirkliche Spareffekte zu erreichen, müsste man den wesentlich höher setzen, diesen CO2-Preis. Und dann würden automatisch nämlich zum Beispiel die Kohlekraftwerke wegen dieses enorm hohen CO2-Preises aus dem Markt gedrängt, die würden dann zu teuer, ne? Und das wäre eben so ein Punkt, da würden dann sowohl die Erneuerbaren als auch die Kernenergie, wenn man sie ließe in so einem Setting, würden die natürlich dann gewinnen, ne? Weil die kaum CO2 ausstoßen. Und dann halt trotzdem im Markt bestehen können, weil sie diesen Preisvorteil gegenüber den fossilen Erzeugern haben. Das wäre also eine wesentlich intelligentere Idee, als die EEG-Umlage ewig beizubehalten. Also da sind sich inzwischen auch, glaube ich, fast alle einig, dass die EEG-Umlage in der heutigen Situation nicht mehr sehr sinnvoll ist, weil wir auch einfach wir haben inzwischen an manchen Tagen 50% Erneuerbare im Netz und dann ist das einfach kontraproduktiv.
Genau, also wie gesagt, in 6 der 6 Wahlprogramme, die ich bisher gelesen habe, wird auch eine Abschaffung oder Senkung dieser Umlage gefordert. Und damit kommen wir auch schon zu, beziehungsweise damit, was du jetzt gerade auch schon gesagt hast, was da in den letzten Jahren passiert ist, kommen wir zu meinen letzten 2 Fragen. Und zwar zunächst, was ist denn die letzten Jahre deiner Meinung nach in Hinsicht auf den Klimawandel richtig schiefgelaufen, politisch?
Das ist eine gute Frage, weil richtig schiefgelaufen kann man fast nicht sagen, weil es ist sehr viel gelaufen, ne? Also in den letzten paar Jahren ist mehr über Klima diskutiert worden als in den 40 Jahren davor, obwohl seit ungefähr Mitte der 80er Jahre ist dieses Problem eigentlich in der Wissenschaft und auch in den Medien immer wieder präsent, ne? Also ich erinnere mich noch, ich war Studentin, ich erinnere mich an den ersten Klimatitel des Spiegel, der ist auch ganz berühmt geworden, der zeigt nämlich einen Kölner Dom, der so bis zu den oberen Stockwerken unter Wasser steht, ne? Also und wir haben dann immer gescherzt, ja, dann ist die Kölner Bucht endlich wieder eine Bucht, wo man baden kann. Also da ging es vor allen Dingen um das Steigen des Meeresspiegels infolge des Abschmelzens des Poleises. Und das war also im Jahr von Tschernobyl, also im Jahr dieses großen Atomunfalls, war das Thema, ja, dieses Klimading, weil das gerade neu war. Also es gab da Klimaforscher, die das zum ersten Mal die Alarmglocke auch läuteten und das eben in die Medien brachten. Und das Interessante war, dass damals teilweise noch Atomgegner behaupteten, das sei alles eine Erfindung der Atomlobby, um nach Tschernobyl die Kernkraftwerke wieder ins Spiel zu bringen. Also es gab völlig absurde Diskurskoalitionen, kann man fast sagen, damals. Insofern im Vergleich dazu, also zu dieser Finsternis der Unbildung über die Klimakrise in dieser Zeit, wo auch noch solche wirklich Fake News die Runde machen konnten, stehen wir natürlich inzwischen viel, viel besser da. Ne? Also wir sind inzwischen medial über die Klimakrise sehr gut informiert. Also es gibt exzellente Wissenschaftsjournalistik, die uns wirklich auch in die in die Feinheiten dieser Modellierung und dieser Bemessungsgrundlagen auch irgendwie einführt. Also wir wissen einfach sehr, sehr viel mehr. Und es gibt auch sehr viele Initiativen, die das machen. Es gibt unheimlich viele kleinere private Initiativen, die über Klimaproblematik informieren. Das heißt, Wissen ist genug da. Das Problem ist, was macht jetzt die Politik mit dem Wissen? Und da haben wir eben gesehen, leider, dass mit dem Aufkommen der Klimabewegung im Grunde zwei alte Reflexe leider aus der vorherigen Zeit wieder genau eingerastet sind. Der Reflex Nummer eins, das war ja der Politik. Das ist so diese Art, den jungen Leuten so ein bisschen übers Köpfchen zu streicheln und sagen, sie haben ja recht und ja, das ist alles sehr wichtig und wir loben euch, dass ihr so umweltengagiert seid. Aber im Endeffekt, wir wissen es besser. Also ihr wisst ja gar nicht, wie kompliziert das ist. Diese Haltung war doch sehr lange noch so die Grundhaltung der Etablierten. Das ist klar, dass die Grünen sich an diese Bewegung angehängt haben. Das ist relativ logisch, weil das war natürlich ihr Thema und die haben ihre Gelegenheit halt ergriffen. Was aber damit zusammenhing, und das halte ich für so fatal bei der deutschen Klimabewegung, ist, dass im Grunde man die Altlast, also die alte Atomkontroverse, flugs genau wieder in diese Klimadiskussion injiziert hat, sozusagen. Also sobald nur der Gedanke entfernt aufkam, es könnte vielleicht mit diesem Atomausstieg, das könnte nicht so ganz der Burner sein, wenn man jetzt Klimaziele erreichen will, kam halt sofort so eine ganz krasse Abwehrhaltung, don't nuke the climate und all solche Initiativen und die alte Anti-AKW-Bewegung und NGOs wie Greenpeace und Ausgestrahlt, die sofort auf komplette Anti-Positionen gingen und sagten, das ist eine völlig falsche Idee, mit Atomkraft das Klima retten zu wollen. Und das heißt, da sind dann ganz schnell die alten Reflexe praktisch wieder wirksam geworden. AKW, nein, danke. Also man hat überhaupt nicht mal im Ansatz versucht, über diese Sache irgendwie sachlich zu diskutieren, zum Beispiel einfach mal abzuchecken, wie viel CO2-Emissionen könnte man durch die noch laufenden Kernkraftwerke einsparen, wenn man sie statt der Braunkohle weiterlaufen lässt. Wie weit würde uns das bringen? Also ist sowas überhaupt nachhaltig, so eine Entscheidung? Wie viel mehr Atommüll produzieren wir dann? Können wir den noch unterbekommen? Das sind alles so ganz pragmatische Sachen, die man eigentlich hätte zuerst mal einfach in Ruhe besprechen sollen. Und dann hätte man sich immer noch überlegen können, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Aber durch diese krasse Ablehnung wurden im Grunde genau wieder die alten Fronten bedient. Das habe ich persönlich auch sehr stark erlebt und auch sehr schmerzlich erlebt. Bis hin zu so wirklich dumpfbackigen Äußerungen wie, man muss ja nur wissen, dass die AfD dafür ist, um gegen Kernenergie zu sein. Und das ist es eben genau nicht. Also das löst auch unsere Probleme überhaupt nicht. Sondern selbst in so einem Fall könnte man sogar noch sagen, na und, wenn die AfD in einem sozusagen ihrer lichten Momente mal 2 + 2 = 4 sagt und nicht wie sonst 2 + 2 = 5, soll es uns doch freuen. Zumal die AfD ohnehin ein Sonderproblem ist. Die sind ja nicht für Kernenergie, weil die so Klimakämpfer sind bei der AfD, sondern die AfD ist für Kernenergie, weil sie einfach zurück will zu einem Deutschlandbild, ja, was irgendwo in den 1980ern angesiedelt ist, wo starker Standort, stolze Industriearbeiter, viel Kohle, viel Atom. Das ist so das Ding der AfD. Das ist eigentlich Nostalgie. Die haben keine vorwärtsgerichtete Idee, die haben auch keine Idee, die sie mit der Kernenergie haben. Im Sinne von, ist das eine progressive Produktivkraft oder so, sondern das gehört für die einfach zu so einem Sample von Deutschland, so wie wir das gerne haben wollen. Deswegen ist es völlig ungeeignet, in so einer Diskussion darauf hinzuweisen, wenn die AfD dafür ist, kann ja da gar nichts dran sein, sondern man muss einfach schauen, welche Instrumente sind da vorhanden in unserem System, können wir sie noch nutzen, was müssen wir tun, um sie zu nutzen, ist das sinnvoll oder nicht, und das muss halt letzten Endes eine wissenschaftliche Abwägung sein.
Gibt es denn noch andere, vielleicht kleinere Parteien, die sich auch für Atomenergie stark machen?
Ja, es gibt vereinzelt Parteien, also es gibt welche, die ich wirklich nicht anfassen würde, wie ich glaube die ÖDP, das ist auch eine etwas obskure Partei, die teilweise da auch sehr, sehr sonderbare andere Ideologien noch mit sich rumschleppt. Also ich weiß nur, dass die teilweise sich wohl für Kernenergie mal ausgesprochen haben. Und dann gibt es noch, das fand ich interessanter, die Humanisten, das ist auch so eine Kleinpartei, die ein ganz dezidiert sozusagen ökomodernes Programm hat, also die sehr, sehr stark eigentlich sich in Klimapolitik oder auch Sozialpolitik eher links positionieren, bei solchen Sachen wie Medien- und Internetpolitik eher so einen liberalen, so ähnlich wie die Piraten im Grunde, so eine Grundströmung vertreten. Und eben tatsächlich in der Klimapolitik sagen, hier müssen wir einfach absolut straight wissenschaftsbasiert agieren. Und wissenschaftsbasiert bedeutet, wir gucken uns an, eben, was ich schon gerade sagte, wir gucken uns die Instrumente an, wie viel CO2 einzusparen, die in der Lage sind. Sind sie vorhanden oder nicht vorhanden? Dann kommen wir im Falle Deutschlands zu dem Schluss, sie sind noch vorhanden im Falle der Kernkraftwerke. Also befürworten wir eine Aussetzung des Atomausstiegs. Das ist ein sehr, sehr mutiger Schritt, den die da gemacht haben. Den haben die durchdiskutiert und sind halt zu dem Schluss gekommen, ja, die Evidenz sagt uns, das ist ein guter Schritt. Ne? Und so eine Partei finde ich klasse. Ne? Also eine, die ziemlich rigoros sagt, follow the science oder Folge der Wissenschaft, das ist eben kein kaltes Buffet, wo man sich mal nach politischer Ausrichtung passend das aussucht, was einem schmeckt. Das heißt, beim Klima, also bei den Befunden über die Erderwärmung, ganz dezidiert follow the science sagen, dann aber bei der Kernenergie es plötzlich nicht mehr wollen, das geht halt nicht. Ne? Sondern die Humanisten sagen, wenn wir der Wissenschaft folgen, dann müssen wir ihr in jedem Falle folgen.
Ne? Spannend. Das klingt, als müssten wir uns auch noch mit den kleinen Parteien auseinandersetzen, Toni und ich.
Ich sehe da so ein bisschen die Konkurrenz zu den Grünen hochkommen. Das sehen wir ja auch bei Volt oder vorher halt bei den Piraten. Es gibt offensichtlich doch Strömungen, gerade so in der jüngeren Generation oder bei den sehr gut Ausgebildeten, denen die Grünen in vielem so zu ökologistisch konservativ, zu bräsig irgendwie sind. Ne? Also denen das eben auch nicht gefällt, dass die Grünen so inkonsistent sind. Ne? Dass sie bei der einen Sache nach der Wissenschaft rufen und bei der anderen Sache plötzlich von der Wissenschaft wieder vom Befund nichts wissen wollen. Und das fällt natürlich gut ausgebildeten jungen Leuten fällt sowas auf. Und zu diesem Bewahrung der Schöpfung, lila Latzhosen, Ökokonservatismus können solche Leute eh, das sind alles urbane Schichten, da können die eh nicht so viel mit anfangen. Da sehe ich schon künftige Bruchlinien sich auftun, ne, wo die Grünen auch zusehen müssen, dass sie diese Wählerschaft da überhaupt noch angesprochen bekommen.
Sehr spannend. Also wie gesagt, da müssen Toni und ich echt noch mal reingucken. Ich würde dich am liebsten schon unsere letzte Frage stellen, aber vor unserer letzten Frage habe ich noch eine vorletzte Frage, die aber schon in die richtige Richtung geht. Und zwar, was müsste denn deiner Meinung nach in deiner perfekten Welt in der nächsten Legislaturperiode bezüglich des Klimawandels passieren?
In meiner perfekten Welt müsste eine Sache sehr schnell passieren. Es sollten sich im neu konstituierten Bundestag alle Abgeordneten der Vernunft zusammentun und sehr, sehr schnell eine Klimanotstandsverordnung auf den Weg bringen, mit der sie das Atomgesetz ändern, um unsere 6 noch laufenden Kernkraftwerke zu retten. Das ist deswegen meine Wunsch oder meine Traumwelt, weil das ist was wirklich sehr, sehr schnell geschehen müsste. Wir haben 3 von diesen 6 Kernkraftwerken werden sonst am 31.12. dieses Jahres ihren Betrieb einstellen und dann sind die unwiederbringlich weg. Ne? Und dann haben wir eine Menge CO2-armer Stromproduktion weniger. Und das würde ich gerne verhindern. Das wäre so mein Akut-Traum-Szenario. Mein zweites Traum-Szenario ist eigentlich relativ nah dran an dem, was die Grünen da gerade vorgestellt haben. Ich fände es gar nicht schlecht, wenn man ein konsolidiertes, integriertes, ich würde es nicht Klimaministerium nennen, ich würde es nur Energieministerium nennen, aber wenn man eine Stelle hätte, wo all diese derzeit über viele Ministerien zersplitterten Klima- und Energieanstrengungen gebündelt würden und miteinander integriert würden. Denn wir haben momentan das Problem, dass halt ganz, ganz viel auch in der Energiewendeförderung halt so viel Wildwuchs ist und auch so viel Leerlauf, wo unheimlich viel Geld eigentlich weggedroschen wird, ohne dass es richtig was bringt, was der Bundesrechnungshof auch immer wieder bemängelt. Und das hat vor allen Dingen mit der völlig aus dem Ruder gelaufenen Unübersichtlichkeit all der Fördermöglichkeiten und Programme zu tun, die auf mehrere Ministerien verteilt sind. Und das könnte man alles bündeln. Und das wäre der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, das sage ich explizit als Linke, mein Traum wäre eigentlich, diese gesamte Energiewirtschaft zu sozialisieren und die einfach aus der privaten Verfügung von Shareholder-Value-orientierten Konzernen rauszunehmen. Weil was wir momentan brauchen, ist eine Kombination aus CO2-Armut und Versorgungssicherheit. Und wir können eigentlich uns gar nicht leisten, die Energiewirtschaft momentan privaten Profitinteressen unterzuordnen. Damit weiß ich, also damit bin ich ein doppelter Outlier. Ja, also ich bin da sicherlich ultralinks unterwegs in dem gesamten denkbaren Spektrum. Das habe ich vielleicht mit der Linken gemeinsam. Und mit der Kernenergie bin ich auch als Outlier unterwegs. Also ich bin so gesehen eine Links-Nuklearierin und dazu stehe ich, aber ich weiß, wie schwierig es ist, in unserem Spektrum damit erfolgreich zu sein. Ja, da bin ich Realistin genug, um das zu sehen.
Sehr, sehr spannend. Danke, dass du es auch wirklich so dezidiert aufgedröselt hast für uns. Und ich merke schon, dass du gerne mal die ein oder andere Partei hier reindroppst. Deswegen meine letzte Frage für dich. Was wählst du eigentlich?
Ich werde bei der Bundestagswahl wohl die Humanisten wählen, weil ich es für unheimlich wichtig halte, wählen zu gehen. Und ich auf keinen Fall durch Nichtwähler, also durch Rückzug in so eine Nichtwähler, so eine unzufriedene Nörgelschicht, dann Parteien Auftrieb verleihe, die ich auf keinen Fall groß sehen möchte wie der AfD. Und kann aber derzeit leider nicht die Grünen wählen, weil die in diesem wirklich Punkt, den ich für sehr wichtig halte, der mir wichtig ist, nämlich bei der Kernenergienutzung halte und auch bei der grünen Gentechnik, halte ich die Grünen für leider nicht wissenschaftsbasiert und entsprechend sind sie für mich da nicht wählbar. Und deswegen wähle ich dann die kleine, aber feine Humanistenpartei, auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass sie nicht in den Bundestag kommt. Aber sie ist es wert und sie kann dann vielleicht über Wahlkampfkostenerstattung auch wieder ein bisschen sich expandieren und vielleicht wird es dann bei irgendeiner Landtagswahl mal was.
Sehr, sehr inspirierend. Dann würde ich sagen, wenn du nicht noch was hast, deine Einladung jetzt, uns noch was mit auf den Weg zu geben, habe ich alle meine Fragen gestellt.
Also ich habe relativ viel gute, sachorientierte Fragen jetzt beantwortet. Eine Frage, die vielleicht Jugendliche oder Junge oder Erstwähler noch interessieren können, was ich ganz oft gehört habe von jungen Leuten, auch von meinen eigenen Kindern, die sich immer noch nicht erklären können, was war da eigentlich los mit dieser Atomkontroverse? Also warum war die so hart? Ja? Weil die meisten jungen Leute, die sind ja schon mit dem Atomausstieg groß geworden. Die halten den ja sozusagen für gegeben. Die wissen nicht, was es da für eine Vorgeschichte gab. Und das ist, glaube ich, manchmal denke ich mir, das wäre eigentlich eher wert, mal einen extra Podcast daraus zu machen. Die Frage, verstehen eigentlich die Jungen das politische Handeln der Alten oder der Älteren, wenn sie gar nicht wissen, was da für ein kultureller Hintergrund oder historischer Hintergrund dahinter steckt. Ne? Also es gibt viele Leute, die vielleicht denken, ja, warum sind die Grünen eigentlich so gegen Kernenergie? Also in Deutschland ist die Kernenergie doch nicht weiter aktenkundig geworden, jetzt mit Unfällen oder so. CO2-frei ist er auch. Also wo ist jetzt das Problem? Okay, Atommüll, aber es gibt schlimmere Probleme als so ein paar Castor-Behälter. Ja, das kann ja auch diese Sichtweise geben, dass Leute das überhaupt nicht so richtig verstehen, warum da so erbittert drum gekämpft wird. Ja, das wäre eine wirklich interessante Frage, weil die mich auch immer umtreibt. Vor allen Dingen natürlich, weil ich immer denke, warum ist eigentlich Deutschland so drauf? Ne? Also ich habe jahrelang im Land von Tschernobyl gelebt. Es gibt zwei Länder von Tschernobyl, nämlich Ukraine und Belarus, Weißrussland. Das sind die Länder, die am meisten unter Tschernobyl gelitten haben. Und das Land Nummer eins von Tschernobyl, nämlich Home of Tschernobyl, die Ukraine, die ist nach Tschernobyl erst rangegangen und hat ihr Kernenergieprogramm so richtig ausgebaut. Die haben heute 50% Atomstrom im Netz und die wollen ihn auch nicht abgeben. Und Belarus, das ist noch eine viel witzigere Geschichte, die hatten zu Zeitpunkt von Tschernobyl kein einziges Kernkraftwerk und die haben jetzt vor 2 Jahren ihr erstes in Betrieb genommen. Das heißt, wir sehen hier, dass die Länder, die man so gemeinhin als Opfer Nummer 1 und 2 von Tschernobyl wahrnimmt und die auch ungeheures Leid mit diesem Reaktorunfall da verbinden, die sind trotzdem in die Kernenergie, entweder haben sie nicht von ihr gelassen oder sind sogar neu eingestiegen. Und das hat natürlich bestimmte kulturelle Gründe, warum das in diesen Ländern so läuft. Und in Deutschland läuft das genau andersrum. Also wir haben ja russische und ukrainische Ingenieure in diesen Kernkraftwerken, in denen ich da im Osten unterwegs war, öfters gesagt, sag mal, seid ihr Deutschen, tickt ihr noch ganz richtig? Also ihr habt Anlagen da stehen, die sind weltweit anerkannt als das Feinste vom Feinsten in der Reaktorsicherheit. Wir würden die sofort übernehmen. Ja, put it on wheels, bring it to France, hat mir auch mein französischer Ingenieur gesagt. Was treibt euch eigentlich an, ja, dass ihr diese Technologie, die bei euch nie irgendeinen Unfall produziert hat, abschaffen wollt? Das sind also tatsächlich so Sachen, die sind auch Ausländern, die auf Deutschland gucken, überhaupt nicht richtig verständlich zu machen, was da wirklich der Grund ist. Ne? Und dem sollte man tatsächlich mal auf den Grund gehen, ne? Weil das einfach wirklich so faszinierend ist.
Und da kannst du mir noch ein paar spannende Fragen beantworten. In diesem Sinne würde ich mich für heute herzlichst bei dir bedanken.
Gern geschehen.
Das war
Was lehrst du eigentlich?
Mit Vic und Toni.
Hast du noch Fragen, Anmerkungen oder Liebesbriefe?
Dann schreib uns doch einfach eine E-Mail oder auf Instagram.